الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ich bitte alle Brüder und Schwestern, dass sie inshallah ta'ala ihre Aufmerksamkeit machen und dass sie inshallah nach vorne kommen. Ich werde mit Al-Aqida Al-Wasitiyya das Thema weiter erklären und dass wir diese Aqida weiter von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah weiter erklären. Gestern haben wir den ersten Teil, wo Sheikh al-Islam gesagt hat: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. Bis hier haben wir gelesen. Sagte, das ist der Ahlus Sunna wal Jama'a Glaube, der bis zum jüngsten Tag bestehen bleibt. Firqa An-Najiyah Al-Mansura. Und dieser ist wie folgt: der Glaube an Allah, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten und die Auferstehung nach dem Tod, an Qadr, Schicksal, und zwar an das Gute und das Übel, was uns trifft. Wir haben gesprochen, jetzt fangen wir darüber zu erzählen, was ist der Glaube von dieser Gruppe, die Muhammad s.a.w. so genannt hat, die Gerettete, die wird gerettet, oder die von Allah ta'ala unterstützt wird, und die der Glaube von Ahlus Sunnah wal Jama'a. Und wir haben darüber erzählt, warum wurden sie so genannt. Und wir haben Beweise von Koran und Sunnah geholt, dass ihr Name und dass dieser Name eigentlich von Muhammad sallallahu alaihi wasallam stammt. Er hat uns gesagt, dass die Muslime sich in Gruppierungen teilen und in mehreren Gruppen. Was machen wir da, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Das ist ein großes Problem, wenn die Muslime sich spalten. Und wir haben den Hadith erzählt, gelesen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass die Juden vor uns in 71 Gruppen gespalten sind. Und dass die Christen in 72 Gruppen. Und dass die Muslime auch spalten werden. In 73 Gruppen. Und dann sagt er dazu, alle diese 72 sind in der Hölle. Das heißt nicht, dass sie ewig, aber sie sind nicht gerettet. Durch ihren Weg von Scheitan und von Neuerungen und Schirk und. Aber eine einzige Gruppe ist gerettet. Jetzt jeder, wenn er den Hadith hört, er möchte wissen, damit ich zu diesen Menschen gehöre, die gerettet werden, die von Allah subhanahu wa ta'ala unterstützt werden, ich möchte ihre Eigenschaften lernen von Koran und Sunnah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. Es bleibt so lange, bis zum Tag der Auferstehung, bis zur Stunde, das ist auf Arabisch, bis zum Stunde, eine Gruppe, die immer besteht, die haben den wahren Weg und sie sind von Allah unterstützt und es interessiert ihnen nicht, was die anderen über sie sagen, und bis Allah Ta'ala ihre Stunde macht. Er hat sie beschrieben. Der Hadith ist sehr bekannt und sahih, und der Hadith von den 73 Gruppen ist auch sahih bei Tirmidhi, bei Ahmed und bei Ibn Majah und auch bei Tabarani überliefert. Und der Imam Al-Albani hat das als sahih gezeichnet. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, was ist die Rettung? Er sagt, haltet auf meine Sunna fest. Deswegen heißen sie die Leute von Sunna, Ahlus Sunna. haltet an meine Sunna fest. Deswegen heißen sie auch so. Und dann, wo kommt Al-Jama'a? Sie heißen Ahl-Sunna wal-Jama'a. Al-Jama'a heißt die Gruppe. Die Gruppe. Al-Jama'a, das ist damit gemeint, diejenigen, die in der Zeit des Propheten S.A.W. und nach ihm, die 300 Jahre nach ihm, die wahre Religion bewahrt haben, ohne Neuerungen, ohne Beigesinnung zu Allah, ohne neue Sachen in der Religion. Sie haben die Religion so bewahrt, wie Muhammad S.A.W. das weitergegeben hat. Das sind unsere tugendhaften Vorfahren von den Großgelehrten und Imams. Das ist Al-Jama'a für uns. Deswegen Ahlus Sunnah wal-Jama'a. Die Leute von Sunnah und von dem Jama'a, von der Gruppe. Die ist so genannt, diese Gruppe. Und sie heißen auch At-Ta'ifa al-Mansura. Das ist die gerettete Gruppe. Warum heißt die gerettet? Weil Muhammad s.a.w. gesagt hat, 72 steht in der Hölle, eine ist gerettet. Deswegen sagen sie At-Ta'if al-Mansura oder An-Najiyah. Deswegen, er beginnt sein Buch über die Eigenschaften von dieser Gruppe, damit man den deutlichen Weg zu Allah Ta'ala kennt. Er sagt, diese Leute glauben an Allah, an seine Engel, an seine Bücher, an seine Gesandten, an den Tag der Auferstehung, sowie auch an das Schicksal, gut oder übel. Und wir haben darüber erzählt, einzeln. Jetzt würden wir sagen, jeder behauptet, dass das so ist. Jetzt, wenn wir an Allah, an den Glaube an Allah kommen, er sagt heute, also heute werden wir jetzt weiter erzählen. وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ. Jetzt der Glaube an Allah, er wird erklären. Gucken wir mal, ob das richtig ist. Ob alle zu dieser At-Ta'ifa gehören, zu dieser Gruppe gehören, oder es gibt wirklich mehrere Gruppen. Er erzählt hier, was ist der richtige Glaube an Allah. Nicht nur, dass du behauptest, ich glaube an Allah, und das war's. Und wenn du gefragt wirst über bestimmte Sachen, über seine Eigenschaften, du leugnest das und du machst vieles, viel Schirk. Er sagt, وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Jetzt bitte passt auf. Macht eure Köpfe ein bisschen jetzt breit und ein bisschen Geduld. Ich habe euch gesagt, das ist mehr wissenschaftlich. Dieser Unterricht ist mehr wissenschaftlich als, sage ich mal, dass man als Erinnerung hat. Deswegen, wenn man etwas nicht verstanden hat, der soll mir ruhig das sagen, dann kann ich das gleich erklären. Er sagt, dies sind die Grundsätze des Glaubens an Allah subhanahu wa ta'ala. Ihre genaue Ausführung ist wie folgt. An all die Dinge, die den Glauben umfasst, an Allah Ta'ala umfasst, so der Glaube zu machen, wie Allah in seinem Wort an sie den Glauben zu machen verlangt und wie sein Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam den Glaube an ihn gemacht hat, das ist schlecht übersetzt. Warte mal, dann mach mal weg. Ich werde versuchen, das zu übersetzen. وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ. Und zu dem Iman an Allah subhanahu wa ta'ala, zu dem Glauben an Allah gehört Folgendes. Dass wir daran glauben, dass Allah ta'ala, wir wissen, dass Allah ta'ala sich selber in dem Koran beschrieben hat. Was ist er? Wer ist Allah? Er hat sich beschrieben. Der Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt, der Glaube an Allah umfasst Folgendes. Dass man daran glaubt, an seine Eigenschaften, nicht nach deiner Lust und deinem Spaß, sondern wie Allah sich selber beschrieben hat im Koran und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn beschrieben hat in seiner Sunna, ohne Verfälschung, ohne dass wir den Sinn tot machen. Das heißt, wir sagen, wir wissen nicht, diese Eigenschaft verstehe ich nicht, also ich glaube nicht an diese Eigenschaft. Und ohne Takyif. Zakir, dass du sagst über diese Eigenschaft, wie? Allah hat ein Gesicht, wie? Ich möchte wissen, wie. Er sagt, ohne diese Sache, dass man sagt, wie. Und ohne Tamthil, ohne dass man ihn, yarhamukallah, gleich mit anderen Geschöpften gleich macht. Dass man sagt, Allah, dass man Allah Ta'ala so macht, als wie eine Gestalt eines Menschen, wal'iyadu billah. Jetzt kommen wir dazu. Er sagt, der Glaube an Allah und an seine Eigenschaften, wie er sich beschrieben hat. Wallahi, das ist der sicherste Weg, was es gibt. Es gibt nichts sicherer. Du sprichst über Allah, über das Verborgene, was verborgen ist. Du siehst ihn nicht. Deswegen hab Furcht, dass du etwas über ihn sagst, was nicht stimmt. Dass du ihn beschreibst mit einer Beschreibung, was ihm nicht passt. Also, wenn wir über Allah sprechen, über den Wesen Allah subhanahu wa ta'ala, dann müssen wir aufpassen. Stopp! Du sprichst nur und du beschreibst nur was vom Koran und Sunnah. Da kommt kein Kopf, kein Philosoph, kein Sophite, der sich etwas vorstellt. Und so, sondern wir gehen nach Koran und Sunnah. Allah ta'ala sagt,
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.
Und sag nichts, wovon du kein Wissen hast. Und wisse, alles, du wirst zur Rechenschaft gezogen. Dein Ohr und deine Auge, alle deine Organe werden zur Rechenschaft gezogen, was du gesagt hast, was du gesehen hast und was du gehört hast. Passt auf. Und dann sagt Allah in einer anderen Aya:
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
Er sagt uns, Allah hat euch verboten. Also mehrere Sachen wurden erwähnt. Uns interessiert der letzte Satz. Es wurde uns verboten in dem Koran, das ist in Surat Al-Ma'idah oder Al-An'am oder Eha Al-A'raf. Es wurde uns verboten in dem Koran, dass wir über Allah sprechen ohne Wissen. Dass du etwas über Allah erzählst, ohne Wissen. Ja? Passt auf. Du darfst nicht über Allah Ta'ala sagen, was du von dir selber vorstellst. Das ist eine Grundlage. Zweitens, auch wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah beschrieben hat. Weil Muhammad ist sein Prophet sallallahu alaihi wasallam und er ist der am meisten Allah Ta'ala kennt. Und er bekommt die Offenbarung, er ist nicht derjenige, der nur so redet. Alles ist von Offenbarung. Also, wenn eine Eigenschaft von Allah Ta'ala in der Sunnah ist, wir nehmen das. Jetzt kommen wir zu einem Problem. Da kamen nach 300 Jahren, nachdem die Muslime überall auf der Erde waren, MashaAllah, mit Khilafa und so, da kamen, wir haben uns vermischt mit den Römern. Und bei den Römern war Philosophie drin. Was haben die Muslime gemacht? Das ist Aq, in der Zeit von Harun al-Rashid. Sie haben Baytul Hikmah, Darul Hikmah, gegründet. Ein Haus wie eine Bibliothek. Wie eine Bibliothek. Was haben sie gemacht? Sie haben Bücher von den Römern gekauft, Philosophiebücher. Und Harun al-Rashid hat gesagt, alles muss übersetzt werden zum Arabischen. Und sie haben jedes Buch mit seinem Gewicht von Gold bezahlt. Egal wie die Bücher und egal wo sie geschrieben sind, mit Gold. Und dann hätten sie das nicht gemacht. Guckt mal, die haben diese Bücher gebracht, alle Philosophiebücher, und da wurde die Übersetzung. Auf einmal scheinten Leute von den Muslimen, die sich für Philosophie interessieren. Und sie haben die Grenzen Allahs vergessen. Und dann haben sie diesen Weg genommen und dann begann ein großes Problem unter den Muslimen zu scheinen, dass die Leute die Philosophie im Islam in den verborgenen Dingen, die Allah Ta'ala uns beschrieben hat, ihre Philosophie reinzumischen, reinzumachen. Und wir wissen, liebe Brüder und Schwestern, wir haben zuletzt eine Serie über das Paradies gehabt. Ich habe euch gesagt, Allah sagt, ich habe für meine Diener im Paradies was vorbereitet, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gesehen hat und wo in keiner Vorstellung kein Ohr gehört hat und was in keiner Vorstellung kommt. Das heißt, alles, was ich euch erzählt habe, waren nur so diese Beschreibungen, die wir haben, aber in Richtigkeit, keiner weiß das. Weißt du das? Weißt du gar nicht. Weil wir wissen es nicht, wie Geschmack und alles Mögliche. Also verborgene Sachen, wo man nicht mehr mit seinem Kopf spekulieren kann. Allah subhanahu wa ta'ala ist für uns in diesseitigem Leben unsichtbar. Mit seiner Weisheit. Das heißt, wir können nicht unser Kopf da machen und spekulieren, wie Allah ta'ala aussieht. Deswegen, das sind unsere Grenzen. Diese Leute haben die Philosophie genommen. Da gab es ein großes Problem unter den Muslimen. Da kamen Muslimen, die die Philosophie genommen haben. Sie haben Ahlus Sunnah wal Jama'ah angegriffen. Sie sagen, hallo, guckt mal in dem Koran. Allah sagt im Koran, denkt ihr nicht, begreift ihr nicht, benutzt ihr nicht euer Gedanken, dass ihr zu mich kennenlernt. Also dann haben sie gesagt, hallo, Allah sagt uns, wir müssen unser Kopf, unser Verstand benutzen, um die Zeichen Allahs zu kennen. Die anderen sagen, klar, können sie das nicht? Ja klar, ist richtig. Aber da gab es einen Meinungsunterschied. Diese Leute, sie hatten von Philosophie vieles zu sagen. Und sie haben in vielen, vielen Fragen zu diesen Leuten, Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, gestellt, wo sie, was jetzt? Sie konnten nichts sagen. Weil Ahl-Sunnah wal-Jama'ah in dieser Zeit, in den 300 Jahren, sie konzentrieren sich nur Koran und Sunnah und er geht nur nach Koran und Sunnah. Und solche Sachen mit Philosophie und so, sie haben sich damit nicht beschäftigt. Also, sie waren in einiger Zeit gewonnen. Weil da kommt eine zweifelhafte Gelegenheit und dann können sie keine Antwort geben. Da begannen Ahl-Sunnah wal-Jama'ah auch ihre Sachen zu studieren, aber mit der Absicht, dass sie dagegen etwas tun, gegen diese Strömung. Und alhamdulillah kamen viele Gelehrte, die das genommen haben. Jetzt, wo war das Problem? Diese Leute sagen, Allah Ta'ala hat uns einen Verstand gegeben. Das heißt, der Verstand ist Mittel, womit wir Allah kennenlernen. Das heißt, mein Verstand ist über den Koran. Ich lese den Koran und mit meinem Verstand komme ich zu der Sache. Die anderen sagen nein. Es ist richtig, dass der Verstand wichtig ist. Und wir kommen zu ihm. Aber wenn es etwas im Koran ist, was dein Verstand nicht erreichen kann, nicht begreifen kann, was macht man da? Die anderen sagen, wir wissen, dass Allah Ta'ala uns den Verstand gegeben hat. Nichts muss gegen den Verstand sein und gegen die Logik sozusagen. Also was machen wir da? Ich sage, wo zweifelhaft ist, ich sage, das mache ich weg. Oder das erkläre ich anderes nach meinem Verstand. Die anderen sagen, nein, ich lasse das so, wie es ist. Es wird jetzt deutlich, wenn ich Beispiele gebe. Sie glauben an Allah ohne Tahrif, das heißt ohne Verfälschung, zum Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass er im Koran, بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءَ. Die Juden sagen, dass Allah Ta'ala geizig ist und dass seine Hände zu sind, geschlossen sind. Allah Ta'ala sagt ihnen, ihr lügt. Seine Hände sind breit und er ist freigebig. Und wir sagen, und es gibt eine andere Ayah, Allah hat Adam mit seinen Händen erschaffen. Ja, mit seinen Händen erschaffen. Diese Leute, die den Verstand benutzen nur, sie sagen, hey, was sagt ihr da? Allah sagt doch im Koran, niemandem ist ihm gleich. Und er sagt, er hat Hände. Wir sagen, ja und? Wo ist dann das Problem? Haben wir gesagt, dass er jemandem gleich ist? Außerdem, wir haben gesagt, was er gesagt hat. Wir haben nichts von uns. Was macht ihr damit? Er sagt, nein, wir erklären das anderes. Seine Hände, das heißt seine Gabe. Seine Hände, das heißt sein Huld. Aha. Mit welchem Recht? Hast du ein Erlaubnis von ihm bekommen, dass du diese Eigenschaft so änderst? Wir sagen ihnen, Allah hat Hände, wie er beschrieben hat. Aber wie? Allahu a'lam. Frag mich nicht. Er hat diese Eigenschaft, weil er das gesagt hat. Muhammad s.a.w. hat auch über Allah das erzählt, dass er Adan mit seiner Hand, mit seinen Händen gemacht hat. Jannat Adan. Also, wir sagen, Allah hat Hände. Und wie? Wissen wir nicht. Und wir gleichen ihm kein andere Geschöpfte. Wir sagen nicht, Hände wie diese Hände oder gleich wie unsere Hände oder A'udhu Billah. A'udhu Billah. Niemandem ist Allah Ta'ala gleich. Niemandem ist Allah Ta'ala gleich. Wir sagen ihnen zum Beispiel bei Al-Wajh. Allah sagt im Koran, dass er ein Gesicht hat. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt uns in Hadith sahih, was sie selber nicht verleugnen. Nur den Sinn ändern sie. Sie sagen, das Gesicht heißt seine Barmherzigkeit. Hä? Also, der Koran ist verschlüsselt, herabgesandt, und ihr seid diejenigen, die diese Verschlüsselung aufmachen. Der Koran wurde auf Arabisch herabgesandt und mit der Zunge den Arabern. Und er sagt, Allah Ta'ala im Koran, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Und wir haben diesen Koran mit der arabischen Sprache herabgesandt, damit ihr das begreift. Guckt mal, warum? Damit ihr begreift. Sie sagen, nein, alles ist verschlüsselt und wir sind beauftragt, nach 300 Jahren, das, die Verschlüsselung zu lösen. Wir sagen, hallo, das war gar nicht in Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass die Eigenschaften von Allah Ta'ala abgelehnt werden. Wir nehmen sie, wie sie sind, im Koran. Deswegen kamen Gruppierungen. Al-Mu'tazila, das ist eine Gruppierung. Sie haben alle Eigenschaften von Allah verleugnet. Sie sagen, Allah hört nicht, sieht nicht, spricht nicht. Warum streiten sie das? Sie sagen, wenn er hört, das heißt, er braucht ein Mittel zum Hören. Das heißt, oh, das heißt, wir ähneln ihm mit Geschöpfen. Und wenn er sieht, das heißt, er braucht ein Mittel zum Sehen. Das heißt, Auge, das heißt, Auge wie Menschen, und das heißt, wir ähneln ihm mit Menschen. Guckt mal, was die Philosophie macht. Ich sage, wohin damit? Stopp! Allah hört, hört! Wie? Allahu alam. Wurde ich nicht erzählt, wie Allah Ta'ala hört? Aber er hört sogar das Laufen einer kleinen schwarzen Ameise auf einem glatten Stein in dunkler Nacht. Das hört er auch. Er hört. Er sieht. Allah spricht. Wir sagen, nein, Allah spricht nicht. Weil, wenn du sagst, Allah spricht, er braucht ein Mittel zum Sprechen. Das heißt, eine Zunge, ein Mund und so. Und sie philosophieren. Und das ist geehrt sei Allah, dass wir ihn vergleichen. Wir sagen ihnen, hallo. Allah sagt doch im Koran, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah sprach mit Moses. Richtige Sprache. Er sprach mit Moses. Und Allah Ta'ala sagt über den Koran, فَأَسْمِعُ كَلَامَ اللَّهُ. Und gib ihm zum Hören von der Rede Allahs. Wort Allahs. Also, warum verleugnet ihr das? Sie benutzen vier Sachen. Entweder verfälschen sie den Sinn. Entweder verfälschen sie den Sinn. Sie sagen, Auge heißt seine Macht. Und Hände heißt seine Qudra. Also auch seine Macht und seine Kraft. Und sein Gesicht, seine Barmherzigkeit. Alles ändern sie. Das ist Verfälschung. Oder At-Ta'til. Was heißt At-Ta'til? Die Eigenschaft wird einfach in der Seite gelegt. Kinder, die Eigenschaft wird in der Seite gelegt und sie sagen, wir haben nicht verstanden. Also wir sprechen nicht darüber. Wir sagen, Allahu Akbar, Allah hat mit uns eine Sprache oder ein Koran gegeben, was wir nicht verstehen. Was sagt ihr da? Oder es gab andere Leute, andere Gruppierungen, die auch extrem waren. Sie haben Allah verglichen mit einem anderen Geschöpften, mit Menschen, die sagen, er hat Gesicht wie unser Gesicht und er hat Hände wie unsere Hände oder sowas. Oder sie beginnen zu spekulieren, wie Allah Ta'ala ist. Weder sie noch die anderen sind die gerettete Gruppe. Jetzt sehen wir, was die gerettete Gruppe heißt. Die gerettete Gruppe ist, oder sind diejenigen, die die Religion so nehmen, wie die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam von Muhammad sallallahu alaihi wasallam das genommen haben. Allah hört? Hört. Stopp. Punkt. Allah sieht? Sieht. Vorsicht. Allah sieht dich. Vorsicht. Allah hört dich. Und zu. Die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie haben niemals danach gefragt. Da war nicht mehr diese Philosophie. Und deswegen, wir geben zu Allah Ta'ala die Eigenschaften, die er beschrieben hat. Wir werden ein Beispiel geben. Diese Leute, sie sagen, wenn ihr sagt, dass Allah Ta'ala Gesicht hat und Augen hat, wie er ja gesagt hat im Koran, dann vergleicht ihr ihn mit den Menschen. Wir vergleichen ihn mit Menschen. Wir sagen ihnen, das ist euer Problem. Wenn du Auge oder Gesicht hörst, dann gleich in deinem Kopf bildet sich ein Bild bei dir wie Mensch. Warum? Gesicht. Wissen wir, was Gesicht ist? Ein Haus hat ein Gesicht, ein Rücken. Ein Ameise hat auch ein Gesicht. Kamel hat ein Gesicht. Und ich habe auch ein Gesicht. Sind diese Gesichter gleich? Nein. Sind nicht gleich. Und deswegen sagen wir das Gleiche. Allah hat ein Gesicht, wie er erzählt hat. Wie? Allahu a'lam. Keiner ist ihm gleich. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Niemandem ist ihm gleich und er ist der Allhörende, der Allsehende. Guckt mal diese Eier, wie schön es ist. Sie macht zwischen den zwei Gruppen diese Grenzen. Nicht ist ihm gleich, wie die anderen sagen, die behaupten, dass sie Allah Ta'ala mit niemandem gleich machen, deswegen leugnen sie alle Eigenschaften, aber gleichzeitig sagt er, und er ist der Allhörende, der Allwissende. Das heißt, vergiss nicht, es gibt Eigenschaften. Nicht ist ihm gleich. Es gibt nichts seinesgleichen. Er ist aber der Allhörende, Allsehende. Das ist Al-Firqa al-Najiyah, die gerettete Gruppe, die glauben an die Eigenschaften Allahs, wie er das geschrieben hat. Wir sagen ihnen auch das Gleiche zum Beispiel, dass Allah Ta'ala über seinen Thron ist. Sie sagen, hey, was sagst du da? Du sagst Allah über den Thron? Das heißt, du gibst ihm einen Ort. Und wenn du ihm einen Ort gibst, er ist derjenige, der den Ort erschaffen hat. Und wenn er den Ort erschaffen hat, kein Ort kann ihn und so was. Also, sie gehen richtig weit. Sag, stopp! Ich will nicht spekulieren. Allah hat gesagt doch, dass er über seinen siebten Himmel ist. Er hat gesagt, dass er über den Thron ist. In mehr als sieben Stellen im Koran hat er deutlich gesagt, dass er über den Thron ist. Er hat die Himmel und die Erde in sieben Tagen erschaffen und er hat sich über den Thron erhöht. Über den Thron. Ja? Wir sagen nicht, er sitzt, wie die anderen über uns sagen, als Lüge. Sie verbreiten die Lüge. Guckt mal, wie da sind. Sie sagen, Allah sitzt auf dem Thron. Nein, Allah ist über den Thron. Wie? Allahu A'lam. Er hat den Thron erschaffen. Er braucht nicht den Thron. Wir wissen, dass der gewaltigste Geschöpf von allen Sachen, was Allah erschaffen hat, ist der Thron. Der größte Geschöpf ist der Thron. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist über den Thron und er braucht nicht den Thron. Nur seine Macht, subhanahu wa ta'ala. Wir sagen Ihnen, wir spekulieren nicht mit Ort mal. Allah ta'ala hat gesagt, er ist über den Thron, er ist über den Thron. Er ist oben. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat uns gesagt, der erste Himmel, der Hadith ist sahih, im Vergleich zu zweiten Himmel, von der Größe her, ist wie ein Ring auf der Wüste. Die zweite Himmel ist noch größer. Und der zweite Himmel im Vergleich zum dritten Himmel ist wie ein Ring in der Wüste. Shukran. Und so geht's weiter, dieses Vergleich weiter, bis zum siebten Himmel. Im Vergleich zu dem Thron ist wie ein Ring in der Wüste. Wallah فوق العرش, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Allah ist über dem Thron. Und in mehreren Ayaten steht, dass er über seinen Thron ist und dass er oben ist. Und deswegen, wenn wir beten, Gebete verrichten, was machen wir? So? Ja Allah, gib uns so. Ja Allah, warum machen wir nicht so? Warum machen wir nicht so? Er ist doch, du sagst ja, überall mit seinem Wesen. Wir sagen nein, Allah Ta'ala ist überall mit seinem Wissen, mit seiner Barmherzigkeit. Er ist überall mit seiner Kraft. Aber sein Wesen, er mit seinem Wesen, er ist über seinem Thron. Und das hindert dich nicht, dass du daran glaubst. Warum? Weil mit sein heißt nicht immer, dass ich mit dir, mit meinem Wesen bin. Wenn ich dir sage, ich bin mit dir. Das heißt nicht, dass ich mit dir bin. Diese Leute, sie nehmen zweifelhafte Ayaten und sie verbreiten das unter den Muslimen. Allah sagt im Koran, er ist mit euch da, wo ihr seid. Und ihr sagt, er ist über den Thron? Allah ist mit zwei Personen, drei Personen und vier Personen, er ist mit euch überall. Und sie haben Allah Ta'ala wie Luft gemacht. Er ist überall. Er ist bei ihnen auch, wal-iyadu billah, in schlechten, schmutzigen Orten. Also auch, wal-iyadu billah, in den Toiletten und so. Mit seinem Wesen, subhanahu wa ta'ala. Wir sagen, a'udhu billah. Allah ist mit uns zwar, mit seinem Wissen, aber mit seinem Wesen ist er über seinen Thron. Warum? Weil mit heißt nicht immer mit seinem Wesen. Zum Beispiel, die Araber damals verreisen in der Nacht. Und sie sagen, die ganze Zeit, die ganze Nacht waren wir auf Reise und der Mond war mit uns. Der Mond war mit uns. War der Mond mit ihnen? Ist er so gerollt mit ihnen so? Wir sagen das nicht. Derjenige, das ist verrückt. Aber das ist Arabisch. Mit ist mehrdeutig. Oder der Vater sagt zu seinem Sohn, er geht in eine Prüfung. Ich drücke dir die Daumen, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Im Herzen, im Gedanken. Ja? Also mit heißt nicht immer Wesen. Und deswegen sagen wir, diese Leute nehmen zweifelhafte Ayaten und sie wollen uns damit sagen, also sie wollen damit den Sinn des Korans ändern und diese deutlichen Ayaten, wo Allah Ta'ala sagt, er ist über den Thron, streiten sie ab. Deswegen die Eigenschaften von der geretteten Gruppe, dass sie an die Eigenschaften Allahs glauben, wie er gesagt hat. Ein Mann kam zu Imam Malik und er sagte ihm, ja Imam, al-Istiwa, dass Allah Ta'ala über den Thron ist. Wie? Wie ist das? Er sagt ihm, al-Istiwa'u ma'lum. Wir kennen den Sinn von Istiwa, dass er oben ist, über den Thron. Den Sinn kennen wir. Wal-Kayfu majhul. Aber das Wie ist unbekannt. Was-Su'alu anhu bid'ah. Und die Frage danach ist eine Neuerung. Das war gerade 149 Jahre nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha? Und er sagt ihm, die Frage danach ist eine Neuerung. Und ich sehe dich als Neuerungsträger. Und er sagt, seine Schüler, bringt ihn von der Moschee raus. Er weiß, die Gelehrte damals, sie ahnen, Und sie haben Angst. Ein paar Grenzen Allahs. Schmeiß ihn raus. Von hier fängt die Versuchung. Dass er nach Sachen fragt, wo Allah Ta'ala uns Grenzen gebaut hat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, der Shaitan kommt zu euch. Er will euch immer stören in euren Glauben. Er sagt dir, wer hat die Himmel erschaffen? Du sagst ihm Allah. Und wer hat die Erde erschaffen? Allah. Und wer hat die Tiere erschaffen? Allah. Und wer hat Allah erschaffen? Da sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Das ist von dem Satan. Das ist von dem Satan, der eure Religion zerstört. Und diese Leute haben dem Satan zugehört. Und sie haben die Eigenschaften Allahs verleugnet, weil ihre Köpfe das nicht ertragen. Wir sagen ihnen, a'udhu billah, wenn eure Köpfe das nicht ertragt, dann spekuliert nicht. Das Problem ist, ihr habt dadurch mehrere Eigenschaften durchgestrichen und weggemacht, ohne Erlaubnis von Allah. Habt ihr den Erlaubnis dafür? Was ist sicher? Dass wir die Eigenschaften so nehmen, wie es ist, und wir glauben an den Sinn von dem Eigenschaft, und wir lassen das Wie bei Allah subhanahu wa ta'ala, und wir ähneln Allah mit keinem anderen, und wir lassen den Sinn, oder wir machen das weg, und wir verfälschen den Sinn, und wir sagen, Gesicht heißt so, und das heißt so, und das. Was ist damit? Kehren wir zu dem Prophet sallallahu alaihi wasallam und zu den Gefährten, und zu den Gefährten von den Gefährten. Imam Ahmad sagt, wenn eine Eigenschaft von Allah Ta'ala im Koran ist, Imam Ahmad, er sagt, nimm das, wo es, wie es ist. Wie du, der Sinn von dieser Eigenschaft. Allah, Rahman, Rahim, Al-Erbarm. Ja? Oder barmherzig. Das ist doch eine Eigenschaft. Nimm das so und das war's. Allahs Wohlgefallen auf dem. Oder Allahs Zorn. Allah wird zornig. Nimm das so, die Eigenschaft, wie es ist, und sag nicht wie. Aber den Sinn kennen wir, was Zorn ist. Die anderen sagen nein. A'udhu billah, was sagt ihr? Allah wird zornig? Schlimm, was ihr sagt. Das ist Zorn, was heißt Zorn? Allah ist zornig, das heißt Allah bestraft. Wir sagen, warum lehnt ihr diese Eigenschaft ab? Sie sagen, weil Zorn, er hat mit Nervensystem zu tun und er hat mit Blutdruck zu tun und das und psychisch und A'udhu billah. Guckt ihr, wie der Kopf sie zerstört hat? Der Kopf hat bewiesen, dass er mangelhaft ist. Vor ein paar hundert Jahren war die Erde ein flache, nicht Kugel, sondern flach. Und jetzt sagen sie, das ist und deswegen, lass nicht, wenn du die Sachen nicht erreichen kannst, nimm das so, wie es ist. Allah wird zornig. Den Sinn kennen wir. Allah ist barmherzig. Du kannst auch barmherzig sein mit deinen Kindern. Aber seine Barmherzigkeit ist nicht wie deine Barmherzigkeit. Deswegen sagen wir, wie? Allahu a'lam. Allah ist es der Lebendige. Du bist auch lebendig, du lebst. Du hast Leben und er hat Leben. Aber es ist nicht gleich. Dein Leben ist begrenzt. Hat einen Anfang und ein Ende. Sein Leben ist unbegrenzt. Hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist der Erste ohne Anfang und er ist der Letzte ohne Ende. Und das gibt's mit allen anderen Eigenschaften. Allah hat Wissen. Er weiß. Er ist Wissende. Und du bist auch Wissende. Du weißt. Aber sein Wissen ist nicht wie dein Wissen. Allah ist Hören. Und du bist auch hörend. Aber dein Hören ist nicht wie sein Hören. Du kannst nur neben dir hören. Was hinter der Moschee ist, kannst du nicht. Alle Eigenschaften. Deswegen sagen wir, Allah hat Gesicht und du hast auch Gesicht. Aber sein Gesicht ist nicht wie dein Gesicht. Niemandem ist ihm gleich. Allah hat Hände. Hat uns erzählt. Wir spekulieren nicht. Wir sagen nichts Neues. Wenn jemand sagt, Darm und Bauch und Magen und so, wir sagen, stopp, wo steht denn das? Da brauchst du nicht zu spekulieren. Der Koran und die Sunna, die grenzen uns. Wir verfälschen nicht ohne Erlaubnis Allahs und wir stellen nicht die Eigenschaft in der Seite als Tod. Es gab unter den Muslimen auch eine vierte Gruppe, die weder das machen noch das andere. Weißt du, was die blödesten, was es gibt? Sehr, sehr blöd. Sie haben gesagt, wenn wir die Eigenschaften Allahs hören, Allah barmherzig, zornig, Allah hat Gesicht, Allah, wir nehmen diese Sache, es sagt uns nichts. Weder noch. Hä? Was ist das? Die heißen Al-Mufawwida. Was heißt Al-Mufawwida? Das kommt von Tafwid. Das heißt, sie sagen, wir wissen es nicht und wir lassen es so. Wir lesen Koran so. Allah ist barmherzig, aber ich sage nicht, nichts über die Eigenschaft. Für ihn heißt das nichts. Er will nicht zugeben, dass er barmherzig ist. Und er will nicht zugeben, dass er nicht, die Eigenschaft nicht hat. Also er bleibt in der Mitte. Sie sind die Blödesten. Sie denken, dass sie gerettet werden dadurch, aber sie haben indirekterweise gesagt, dass der Koran unverständlich zu uns gekommen ist. وحاشاه. Allah Ta'ala sagt, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Und wir haben den Koran leicht herabgesandt für die Erwähnung. Leicht. Es ist nicht verschlüsselt. Stellt euch mal vor, den ganzen Koran, wenn du Arabisch sprechender bist und Arabisch kennst, und du liest Koran, du verstehst alles. Und Koran wurde nicht alles erklärt von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Koran hat mehr als 5000 Ayaten. Wenn du alles zusammenfasst, was erklärt wurde von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist nicht mehr 100 Ayaten, 100 Sätze. Alles andere ist leicht. Wenn ich sage, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, ist verständlich. Das ist doch Arabisch. Versteht ihr? Diese Leute sagen, nein, es gibt Sachen, wir wissen nicht darüber, also wir verleugnen das oder wir verfälschen das oder wir stellen das an der Seite. Das ist, liebe Geschwister, nicht der Weg von der geretteten Gruppe. Und aber auch, wir sagen ihnen, du darfst aber auch nicht Allah Ta'ala jemandem gleich machen. Das ist, wir sind zwischen zwei Grenzen. Wir geben die Eigenschaft zu, das ist eine Eigenschaft von Allah Ta'ala, und wir verleugnen das nicht. Wir nehmen den Sinn, das Wie lassen wir zu Allah Ta'ala, und wir vergleichen ihn mit niemandem. Keiner ist ihm gleich. Das ist der Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam und von den Gefährten. In den Zeit von Ibn Umar radiallahu anhu, das ist einer der großgelehrtesten Sahaba, der kamen Leute von Irak, weil Irak war immer ein Versuchungsort. Da gab es die Gruppierungen. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, da kommt die Versuchung und da bleibt die Versuchung immer. Und bis jetzt ist Irak immer das. Ein Ort, wo es immer Unruhe ist. Immer. Er sagt, in Irak scheinen Leute, die das Schicksal wegstreichen. Sie sagen, Allah weiß die Sachen erst, wenn sie passieren. Allah weiß die Sachen erst, wenn sie passieren. Vorher nein. Er sagt ihnen, Ibn Umar, guck's mal, das war die Zeit noch gerade knapp und solche Leute scheinen. Ibn Umar sagt ihm, geh zu ihnen und sag ihnen, dass Ibn Umar euch sagt, er will mit euch nichts zu tun haben und ihr werdet nicht Muslime. Erst wenn ihr an das Schicksal glaubt, wallahi, wenn ihr Gebirge von Hasanat und von guten Taten verrichtet und ihr glaubt nicht an das Schicksal, ihr werdet in der Hölle sein. Stopp, Punkt. Und deswegen, liebe Brüder, diese Gruppe hat sich verbreitet und unter den Muslimen und sie hat auch gespalten weiter. Al-Mu'tazila und Jahamiya und danach kamen die Ash'ariya und Maturidiya, guckt mal wie viele. Und alle spekulieren in den Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlus Sunnah wal Jama'a, das sind diejenigen, die auf die Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam sich gründen. Und auf die Gruppe, das sind die Ersten, sie sagen, wir müssen uns trennen. Damit wir den Menschen zeigen, wo ist der Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dass wir nichts vom Koran verfälschen. Und gar kein, nichts etwas den Sinn davon wegnehmen. Sie sagen, alles, was wir in der Sunna und Koran finden, nehmen wir an. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns in einem, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt uns in einem Hadith, sahih, was sie auch nicht verleugnen. Nur den Hadith, den Sinn ändern sie. Allah ta'ala freut sich am Tag der Auferstehung über zwei Personen. über zwei Personen. Einer hat es in diesseitigen Leben. Einer hat den anderen ermordet, getötet. Und beide kommen ins Paradies rein. Der Mörder und der getötet ist. Allah lacht, nicht freut sich, pardon. Er lacht. Allah lacht in Sache von zwei Diener, die der Mörder und der Getötete, beide kommen ins Paradies rein. Die Gefährten sagen, wie, ja Rasulallah, wie kommt der Mörder ins Paradies? Wann ist sowas? Er sagt ihm, der getötet war, der war Muslim. Und der Mörder war ungläubig. Aber nach einiger Zeit ist der Mörder Muslim geworden. Und er ist auch so gestorben als Muslim. Und Allah Ta'ala löscht die Vergangenheit, alles was gemacht wurde, und beide kommen ins Paradies rein. Was interessiert uns in dem Hadith? Lacht. Die sagen, was sagt ihr über Allah? Die sagen uns, was sagt ihr über Allah? Wir sagen ihnen, das haben wir nicht gesagt, das hat Muhammad s.a.w. gesagt. Sie sagen, ja, wenn Muhammad s.a.w. das gesagt hat, wir sagen, lachen heißt, er belohnt. Allah lacht, Allah belohnt. Ist das vernünftig? Ist das vernünftig? Und warum macht ihr das? Weil das in unseren Kopf nicht reinkommt. Lachen, Zähne und das und auch wieder Blutdruck und wir sagen, hallo, warum? Warum mischt ihr euren Verstand in der Religion rein? Das könnt ihr nicht sehen. Allah lacht. Das hat Muhammad s.a.w. gesagt. Wie? Allahu a'lam. Frag uns nicht. Wie? Ist ihm niemandem ähnlich in seinem Lachen? Niemandem ist ihm ähnlich. Haben wir verstanden? Oder Allah freut sich, wenn sein Diener zu ihm zurückkehrt. Wie ein Mann, der in einer Reise war und auf seinem Kamel war, er seine Ernährung und sein Trinken, auf einmal hat er sein Kamel verloren innerhalb der Wüste. Das heißt, was ist für ihn? Tod. Er wartet auf den Tod innerhalb der Wüste. Er geht hin, hunderte Kilometer, tausende Kilometer, hier, gar nichts. Also er geht hinter einen Baum und er wartet auf seinen Tod. Er hat geschlafen, da kam auf einmal der Kamel nach dem Schlafen, er macht die Augen auf und der Kamel war vor ihm. Vor Freude sagt er, ja Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr, ich danke dir dafür. Vor lauter Freude hat er sich geirrt. Statt dass er sagt, ja Allah, du bist mein Herr und ich bin dein Diener. Er hat gesagt, ja Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Ich danke dir für deine Gabe. Vor Freude hat er sich geirrt. Muhammad s.a.w. sagt uns, Allah freut sich mehr über seinen Diener als diesen Mann, als er den Kamel gesehen hat. Wenn sein Diener zu ihm zurückkehrt, wenn er bereut. Sie sagen, warum sagt ihr, Allah freut sich? Wir sagen ihnen, wir haben das nicht gesagt, der Prophet s.a.w. hat das gesagt. Dann sagen sie, freut sich heißt, er belohnt. Immer alles, was gut ist, sagt er belohnt. Wir sagen, woher habt ihr das? Wer hat euch diesen Erlaubnis gegeben, dass ihr diese Erklärung dafür gibt? Wer hat euch das gegeben? Die sagen, weil wir Allah Ta'ala ehren, dass wir ihm jemanden gleich machen. Und dann haben wir gesagt, und haben wir ihm mit jemandem gleichgestellt? Wenn wir sagen, er freut sich? Das hat Muhammad s.a.w. gesagt. Deswegen nehmen wir die Eigenschaft. Und alles gilt für alle anderen Eigenschaften. Bei diesem Aqidah al-Wasitiyah, bis jetzt ist das jetzt allgemein gesagt. Der Glaube von dieser geretteten Gruppe, dass sie an Allahs Eigenschaften glauben. Wie er sich im Koran beschrieben hat, wie sein Prophet ihn in seiner Sunna beschrieben hat, ohne Verfälschung, ohne dass wir den Sinn an der Seite stellen, die Eigenschaft an der Seite tot stellen und ohne dass wir ihn gleich oder dass wir die Eigenschaft eine Weise geben, dass wir mal das sagen, so wie es ist, können wir nicht und ohne dass wir ihm einem anderen Geschöpften gleich machen. Und danach fängt er weiter mit der Erklärung, das lassen wir inshallah im nächsten Unterricht. Jetzt lasse ich inshallah einen Roman. Warte mal. Guckt euch mal das, was Arabisch hier. Alhamdulillah. Ausrechnen, euer Herr, das Dien. Allahumma ta'ala. Lakin, بعد الأحيان, das ist der Koran. الدعوة إلى وليمة مع دروس دين أنا ما أراه ذهبي Die Schwester sagt, dass ihr Mann einen guten Charakter hat und er besucht die religiöse Unterricht. Unterrichte, gibt's was, Abdul Mumin? Nach, was denn? Habt ihr das gehört? Also nach dem Unterricht alle bitte bleiben sitzen. Es gibt was Wichtiges zu sagen. Und er geht in Religion, Unterrichte und so. Aber manchmal hat er entweder ein Fußballmatch oder eine Einladung von Freunden oder zu einer Gelegenheit. Das kommt gleichzeitig mit einem religiösen Unterricht, was es gibt. Ich habe Angst um ihn, wenn ich sehe, dass er woanders hingeht, außer religiösen Unterrichte. Und ich werde zornig dabei. Und da, also meistens sage ich etwas vielleicht, was ihn vielleicht verletzt oder was ihm das Gefühl gibt, dass er nicht so gut ist. Sag mal, willst du deinen Mann als Engel haben? Willst du deinen Mann als Engel haben? Wir sind nicht nur dafür erschaffen, nur das und das, und nur, dass er Koran liest und nur, dass er zu religiösen Unterricht. Lass ihn doch. Sa'at und Fasa'a. Eine Stunde für Dien und eine Stunde auch für Dunya, dass er auch lacht und dass er auch Freunde besucht und dass er auch zu Walima geht. Also warum nicht? Wo ist das Problem? Das war aber nicht nur der Einzigste, die Sahaba haben das auch so verstanden. Ein Mann kam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er heißt Hanzala. Er kam in der Straße. Nafaqa Hanzala, Nafaqa Hanzala. Hanzala ist ein Heuchler. Hanzala ist ein Heuchler. Er beschimpft sich selbst. Was ist mit ihm los? Der Mann ist verrückt oder was? Er geht zur Moschee und er findet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagt ihm, Nafaqa Hanzala, ich bin Heuchler, ja Rasulullah. Ich sag ihm, was ist los? Ich sag ihm, ja Rasulallah, wenn ich mit dir bin und auf der Sitzung, ich fühle mich wie in Allahs Wohlgefallen und mein Glaube geht hoch und das. Aber gleich, wenn ich zu meiner Frau und meinen Kindern gehe, ich vergesse vieles und ich bin in der Dunya, auf der Arbeit beschäftigt und. Ich sag ihm, ja Hamdallah, willst du wie ein Engel sein? Er sagt ihm, wenn ihr so seid, wie ihr bei mir seid, dann werden die Engel euch auf der Straße begrüßen, Hand zu Hand. Aber das geht nicht. Das geht nicht. Dann sagt er ihm, Sa'atan fasa'a. Eine Stunde da und eine Stunde da. Auch für deine Familie musst du Zeit geben. Auch für deinen Sport machst du Zeit. Und das ist in Guten, solange die Absicht stimmt. Ja, also ist das kein Problem. Strenge das nicht für deinen Mann an und sag ihm nicht, dass er das nicht gut macht. Es ist kein Problem, wenn er sowas tut. Gelegenheitlich ist kein Problem. Und nimm das nicht so streng, liebe Schwester. السلام عليكم السؤال له علاقة بمسألة الانتماء إلى الجماعات وبالخصوص جماعة العدو والإحسان بالمغرب موقفي منهم محايد لا أعلم والعلم عند الله الانتماء لهم حسنة أم خطيئة تناقشت مع أختي بالمغرب هاتفيا وكان وضعها مثلي الآن تقول أنها قررت الانتماء إلى الجماعات بعد أن تقول أنهم متخلقين جدا أنه لا يوجد البديل في المغرب ولا يمكن أن تبقى بدون جماعة وهم أحسن جماعة بالمغرب وأنها لا يمكن أن تمنع أبنائها عن جماعة لأنه في سن المراهقة ويمكن عدم مخالطة أهل الجماعة زوم بايتا بايتا موين دن زين إس بيكانت Die Schwester fragt, es gibt, darf ich zu einer Gruppe gehören? Es gibt mehrere Gruppen, haben sich gebildet. Wie in Marokko, es gibt mehr als 80 Gruppen. Geheime und nicht geheime Gruppen. Al-Adl wal-Ihsan und hier und das und Shabiba und alles mögliche. Und das sind Gruppen, jede Gruppe hat eine politische Einstellung, hat einen bestimmten Weg und so. Und sogenannte Al-Adl wal-Ihsan ist auch eine Gruppe. Darf sie zu diesen Gruppen gehören? Ich sage ganz deutlich, es gibt keine Gruppierungen im Islam. Aber du musst zu einer Gruppe Mitglied sein. Das ist die Gruppe zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist die einzigste Gruppe. Wie? Das ist eine allgemeine Rede. Ich sage dir, Schwester, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Und seid nicht wie diejenigen, die sich in Gruppen gespaltet haben. Ganz deutlich. Also, es gibt keine Gruppierung im Islam. Es gibt die Gruppe, Al-Jama'a, das ist die von Salaf Salih, von Sahaba, und wir gehören ihnen, und alle, wir gehören ihnen. Es gibt nicht einen Sheikh in der Gruppe, und der ist der Führer und so. Das geht nur bei organisatorischen Sachen. Wenn man eine Institution macht, eine Firma gründet, zum Beispiel, da müssen wir einen Geschäftsführer haben. Aber in dem Islam machen wir nicht Gruppierungen. Wir können uns organisieren, aber nicht in Form einer Gruppe, dass man sagt, du gehörst uns, du darfst mit uns diese Sitzung, religiöse Sitzung sehen, wenn du Mitglied bist. Ja Allah, darf ich nicht mit euch Allah erwähnen? Erst wenn ich Mitglied bin? Wo habt ihr das? Woher habt ihr das? Ich kenne Al-Adl wal-Ihsan, obwohl ich niemals also zu diesen Leuten gehörte, aber ich kenne sie ganz gut. Damals, ein Freund von mir sagt mir, komm, mach mit uns Erwähnungen, Sitzung, dass wir Allah Ta'ala erwähnen. Ich kannte sie damals nicht. Ich sage, ich möchte mit euch sitzen. Und dann komme ich und ein paar Leute haben mich gehindert reinzukommen. Er sagt, nein, tut uns leid, das ist nur für die Gruppe gedacht und keiner kommt rein. Weil ich nicht zu Al-Adl wal-Ihsan gehöre. Da war ich schockiert. Das ist ein anderer Islam, was ich jetzt höre. Kurz und zusammengefasst, sag deine Schwester in Marokko, sie soll sich von dieser Gruppe und von anderen Gruppen entfernen. Erstmal Al-Adl wal-Ihsan haben so viele Neuerungen in ihre Aqida. Und ihr Führer ist ein Sufite. Und er hat viele Fehler in seinem Aqida. Er hat viele Fehler in seinem Aqida. Und deswegen entferne dich von dieser Gruppe. Und ich möchte eigentlich jetzt nicht diese Klammer aufmachen, weil es gibt vieles zu sagen über ihn, über seine Aqida. Und das hier interessiert jetzt die Brüder hier nicht. Das ist eine marokkanische Sache. Lassen wir das vielleicht, wenn in anderer Gelegenheit. Nur zusammengefasst und kurz, es gibt keine Gruppen im Islam. Hier, Hizb ut-Tahrir und das, das und das. Wir gehören zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es gibt keine Gruppe. Wir sind alle Muslime. Aber Ahlus Sunnah wal Jama'a. Wir sind nicht Ash'ariya und wir sind nicht Mu'tazila und wir sind nicht Schiiten und so. Wir sind Ahlus Sunnah wal Jama'a. Sie folgen dem Koran und Sunnah von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und reicht. Und reicht. Und das ist der richtige Weg, inshallah ta'ala.